Ja, dann machen wir auch weiter mit der Vorlesung. Wir waren gerade mitten in einem technischen Beweis stehen geblieben letzte Woche über die Konvergenz zweidimensionaler linearer finiter Elemente. Also lassen Sie mich, bevor wir weitermachen mit den technischen Rechnungen, nochmal kurz den großen Rahmen skizzieren, warum wir das Ganze machen und warum das Ganze toll ist. Wir haben in dieser Vorlesung partielle Differentialgleichungen untersucht, zum Beispiel minus Divergenz A Gradient U plus C mal U gleich F, also stationäre Wärmeleitungsgleichung, stationäre Diffusionsprobleme, und haben erstmal viel Arbeit darauf verwendet, diese Gleichungen umzuformen in Variationsformulierungen. Wir haben gesehen, die partielle Differentialgleichung wurde damit äquivalent zu einer Formulierung, dass eine Funktion U in einem Hilbertraum, zum Beispiel H1 Omega in unseren Beispielen oder H01 Omega in unseren Beispielen, dass die löst so eine Formulierung Bilinearform gleich Linearform für alle V in unserem abstrakten Hilbertraum, zum Beispiel H1 Omega, H01 Omega. Das Ganze hatte den großen Vorteil, dass man für diese Formulierung hier Lösbarkeit sehr viel einfacher zeigen konnte. Das war Lax-Milgram. Damit hatten wir die eindeutige Lösbarkeit der Variationsformulierung gezeigt und damit die eindeutige Lösbarkeit der entsprechenden partiellen Differentialgleichung. Und noch mehr, es gab uns auch eine Möglichkeit, wie wir das Ganze numerisch vernünftig approximieren können, indem wir sagen, wir nehmen uns unseren Hilbertraum, unseren unendlich dimensionalen Vektorraum von Funktionen und ersetzen den durch einen endlich dimensionalen Unterraum. Also beim Galerkin-Verfahren hatten wir uns gesucht, eine Funktion un in vn, vn Teilmenge h, von nur endlicher Dimension, zum Beispiel stückweise lineare Funktionen, zum Beispiel zu einem vorgegebenen Gitter, zum Beispiel Polynome bis zu einem gewissen Grad, zum Beispiel trigonometrische Polynome bis zu einem gewissen Grad und haben dann einfach in diesem kleineren Raum, in dem endlich dimensionalen Raum, U in Vn löst die Bilinearform gleich Linearformgleichung gelöst, also BUNV gleich L von V für alle V aus Vn gelöst. Und das Tolle an der Sache war, dass uns das Zeher-Lemma gesagt hat, wenn sich die Lösung in diesem Ansatzraum, in diesem endlich dimensionalen Raum überhaupt approximieren lässt, dann ist die Lösung hiervon auch schon so nah dran an der wahren Lösung, wie man diese wahre Lösung überhaupt in dem Raum approximieren kann. Das heißt, dieses UN, was wir hier rauskriegen, ist fast genauso gut wie die Bestapproximation von dem U, was wir suchen, in dem VN, in dem Ansatzraum, den wir haben. Das heißt, die Frage, ob die Lösung von unserem numerischen Verfahren gegen die wahre Lösung der PDGL konvergieren, wird zu einer rein approximationstheoretischen Frage, kann man H1-Funktionen approximieren durch stückweise lineare Funktionen oder durch Polynome oder durch trigonometrische Polynome. Und das war gerade das sogenannte Zeher-Lemma. Das sagte uns, U minus UN, also unsere numerische Lösung, die wir berechnen können im Computer, diese Geschichte hier im endlichdimensionalen war ja gerade äquivalent zu einem linearen Gleichungssystem AX gleich Y, das heißt, das Ding können wir im Computer relativ einfach lösen, einfach nur lineares Gleichungssystem lösen, was halt möglicherweise sehr groß ist, aber trotzdem lässt sich das im Griff kriegen im Computer. Und diese Lösung des linearen Gleichungssystems, das, was wir im Computer rauskriegen, liegt, ist so nah dran an der wahren Lösung, wie es überhaupt nur geht. Die Bestapproximation U minus V, also das Beste, was da rauskommt, ist dasjenige V aus Vn, was am allernächsten dran liegt an dem U. Zumindest fast, und das fast ist noch bis auf so eine Konstante. Wir sind nicht genau die Bestapproximation, aber wir sind bis auf so eine Konstante C durch Beta, die gerade die Stetigkeitskonstanten und Koerzivitätskonstanten von der Bilinearform waren. Bis auf diese Konstanten sind wir so gut wie die Bestapproximation. Und insbesondere hieß das, dass wenn die Bestapproximation hier gegen 0 geht, also wenn sich die Lösung in dem Raum von Polynomen in unserem endlich dimensionalen Ansatzraum immer, immer besser approximieren lässt, heißt das, unsere Lösung vom Galerkin-Verfahren gehen auch immer, immer näher dran an die wahre Lösung. Jetzt kennen wir die wahre Lösung ja nicht, das heißt, wir können nicht untersuchen, ob sich die wahre Lösung beliebig gut durch Polynome approximieren lässt. Das heißt, typischerweise wenden wir das Ganze so an, dass wir zeigen, alle Funktionen in H, alle Funktionen in H1 Omega zum Beispiel, alle Sobolev-Funktionen lassen sich gut approximieren durch stückweise lineare Funktionen. Dann folgt daraus, die wahre Lösung lässt sich gut approximieren durch stückweise lineare Funktionen und das bedeutet, Galerkin-Verfahren mit stückweisen linearen Funktionen konvergiert gegen die wahre Lösung. Und um das zu zeigen, steckten wir gerade von letzter Woche noch mitten im Satz 3.12. Wir haben ein Gitter von Dreiecken eingeführt im Zweidimensionalen, haben entsprechend gesehen, wir können auf diesen Dreiecken stückweise lineare Funktionen ansetzen und in diesem Funktionenraum von stückweise linearen Funktionen auf einer Triangulierung das Galerkin-Verfahren anwenden. Haben Sie Computer schon vorher implementiert, haben Sie die ganze Zeit schon darauf vorbereitet in den Übungsaufgaben. Die Frage ist jetzt, können wir H1-Funktionen durch solche stückweise linearen Funktionen auf Dreiecken gut approximieren? Und das machen wir zuerst für C- und Endlich-Funktionen. Also angenommen, wir haben eine Triangulierung, wir haben eine Funktion, die soll erstmal sein C unendlich, Omega quer, später dann mit Dichtheit dehnen wir das Ganze aus auf H1. Dann haben wir definiert die interpolierende stückweise lineare Funktion. Einfach dadurch, dass wir diese nodale Basis von Hutfunktionen genommen haben, also Funktionen, die in einer Ecke von einem Dreieck gleich 1 sind, an allen anderen Ecken alle anderen Dreiecke gleich 0. Das ist also gerade so eine stückweise lineare Funktion, die Sie sich vorstellen können wie eine Pyramide mit einer entsprechenden Grundseite, die aus Dreiecken zusammengesetzt ist. Diese stückweise lineare Funktion interpoliert dann also gerade das vorgegebene U in den Punkten. Und da sollte man meinen, das wird ja wahrscheinlich eine stückweise lineare Funktion sein, die liegt nah dran an dem U. Und das Schöne an diesem Argument mit dem Zeher-Lemma ist jetzt, wenn wir wissen wollen, wie nah liegt unsere numerische Lösung an der wahren Lösung, müssen wir nur zeigen, wie nah liegen stückweise lineare Funktionen an den Funktionen, die wir vorgegeben haben, zum Beispiel H1-Funktionen oder durch Dichtheit C- und Endlich-Funktionen. Und das heißt, wir müssen nur wissen, wie gut liegt die bestapproximierende stückweise lineare Funktion an dieser C- und Endlich-Funktion. Und um das zu zeigen, müssen wir nicht die Bestapproximation ausrechnen, sondern wir nehmen uns die interpolierende Funktion, das ist ja auch eine approximierende. Das heißt, die bestapproximierende stückweise lineare ist mindestens so gut wie die interpolierende. Das heißt, wenn wir für die interpolierende zeigen können, dass die gegen das U konvergiert, dann tut das die Bestapproximation erst recht. Und damit haben wir gezeigt, dass unser Galerkin-Verfahren für zweidimensionale lineare finite Elemente konvergiert. Also was wir zeigen müssen, ist, dass dieses V hier, wenn wir die Dreiecke immer kleiner machen, das Gitter immer feiner, dass dieses V hier gegen das U konvergiert. Und wir haben schon gezeigt, Teil A letzte Woche, dass das Ganze in der L2-Norm funktioniert. U minus V in der L2-Norm war kleiner gleich Wurzel 3 Betrag Omega, wobei Betrag Omega der Flächeninhalt von unserem Gebiet ist, auf dem die partielle Differentialgleichung lebte, mal H² mal das Maximum der zweiten partiellen Ableitung von U auf dem ganzen Gebiet Omega. Und H war die größte Seitenlänge der Dreiecke. Das heißt, in der L2-Norm konvergiert die interpolierende stückweise lineare Funktion gegen die Funktion, die wir vorgegeben haben, immer dann, wenn die Dreiecke beliebig klein werden. Und wir haben sonst gar keine Bedingungen an die Dreiecke dran. Also die Dreiecke dürfen beliebig schräg werden, die dürfen zu Strichen zusammenschrumpfen. Solange die Dinger immer kleiner werden und die größte Kante gegen 0 geht, konvergieren wir dagegen. Und das ist anschaulich auch irgendwo so, U und C und Endlich ist insbesondere stetig. Wenn Sie bei einer stetigen Funktion, wenn da immer mehr Punkte übereinstimmen und diese Punkte irgendwie immer dichter zusammenliegen, würde man ja annehmen, dann ist die Funktion auch immer mehr, entspricht das dieser stetigen Funktion, denn die kann ja nicht beliebig weit wackeln, wenn sie stetig ist. Und was ich Ihnen heute noch gerne zeigen möchte, ist, ja, für das Zeher-Lemma bringt uns diese Aussage leider noch nichts, denn das Zeher-Lemma gilt in der Norm des Hilbertraums, in dem wir Lax-Milgram-Voraussetzungen gelten. Das heißt, hier haben wir die H-Norm und hier haben wir entsprechend die H-Norm auch für den Unterraum Vn. Das heißt, was wir brauchen, ist, dass die bestapproximierende in der H-Norm, also in der H1-Omega-Norm bei unserer partiellen Differentialgleichung, dass die in der H1-Norm dagegen konvergiert. Wenn die in der L2-Norm dagegen konvergiert, heißt das noch lange nicht, dass sie auch in der H1-Norm dagegen konvergiert. Das heißt, hieraus folgt im Moment erstmal noch gar nichts über die Konvergenz von unserem Galerkin-Verfahren. Was wir bräuchten, wäre dieser Ausdruck hier mit der H1-Norm. Und die H1-Norm ist die L2-Norm plus die L2-Norm des Gradienten, quadratisch aufsummiert. Das heißt, wir bräuchten denselben Ausdruck noch für Gradient U minus Gradient V. Und der gilt ebenfalls. Wir werden nämlich heute sehen, Gradient U minus Gradient V in der L2-Norm, L2 Omega zum Quadrat. Das sind ja zweidimensionale Funktionen von Omega-Teilmenge R2 nach R. Das heißt, die haben zwei partielle Ableitungen. Gradient U ist entsprechend ein zweidimensionaler Vektor. Und dann haben Sie eine L2-Omega-Quadrat-Norm, indem Sie einfach diesen Vektor hier nehmen, die Euklid-Norm von dem Vektor zum Quadrat aufintegriert über ganz Omega. Das ist entsprechende Norm auf dem Raum L2-Omega kreuz L2-Omega. Und die ist kleiner gleich mal ähnliche Konstanten, die 3 außerhalb der Wurzel, immer noch Wurzel vom Flächeninhalt von Omega. Und dann kommt hier mal h und ich lasse eine kleine Lücke, das motiviere ich Ihnen später, mal das Maximum von der zweiten Ableitung von Omega. Also bis auf die kleine Lücke, die wir später noch füllen müssen, ist das im Wesentlichen dieselbe Abschätzung wie für die L2-Norm, nur dass wir eine h-Potenz verlieren. Während die L2-Norm mit h-Quadrat, größte Seite der Dreiecke zum Quadrat, gegen 0 geht, also wenn Sie alle Dreiecke halbieren, viertelt sich der L2-Fehler der Approximation, aber der Fehler im Gradienten, der halbiert sich nur, wenn Sie die größte Seite, wenn Sie alle Dreiecke halbieren. Ja, das möchte ich Ihnen noch beweisen. A haben wir schon bewiesen. Teil B. Wir brauchen ein bisschen was aus A. Wir hatten in A gezeigt, also wir haben uns erstmal, die naheliegende Variante wäre erstmal so vorzugehen wie in A. Wir möchten gerne die L2-Norm abschätzen, das ist ein Integral über Omega. Wir haben das Omega zerlegt in Dreiecke, auf jedem Dreieck sind wir stückweise linear, also liegt es nahe L2-Norm erstmal zu unterteilen in Summe der L2-Norm auf den Dreiecken. Also L2-Norm zum Quadrat ist Summe der L2-Norm auf jedem einzelnen Dreieck zum Quadrat, also gucken wir uns jedes einzelne Dreieck an. Also sei wieder, weil wir letzte Woche in A genau dasselbe gemacht haben, T in geschwungen T, ich habe Ihnen die Voraussetzungen vom Satz nicht komplett hingeschrieben, aber Sie haben es ja vor sich, geschwungen T war die Triangulierung von dem Gebiet Omega, das wir haben. Das Ding sei wieder eins der Dreiecke der Triangulierung. Das hat irgendwelche Ecken und OBDA hat das Ding die Ecken x1, x2, x3, da müssen wir nämlich keine 3 Indizes mit rumschleppen. Dann gilt, wie in A, erst einmal, dass unser V ist ja die interpolierende von unserem U. Das heißt, auf jedem Dreieck ist das V eine stückweise lineare Funktion, die in den Ecken genau die Werte hat, die das U hatte. Das heißt aber, das V kriegen wir dadurch, dass wir die Summe bilden, k gleich 1 bis 3, U von xk, Lambda k, von x, denn Lambda 1 von x wäre ja gerade im Knoten x1 gleich 1 und den anderen gleich 0. Das heißt, u von x1 Lambda 1 wäre gerade etwas, was in x1 denselben Wert hat wie u von x1 und den anderen beiden Ecken den Wert 0 hat. Entsprechend aufsummiert dasselbe mit k gleich 2 und k gleich 3, gibt Ihnen die richtigen Werte in den Ecken. Eine lineare Funktion auf dem Dreieck, die in den Ecken die richtigen Werte hat, also ist das insgesamt die richtige lineare Funktion. Das heißt, unser V hat diese relativ einfache Darstellung. Das möchten wir gerne vergleichen mit dem U, beziehungsweise möchten Gradient V mit Gradient U vergleichen. Das heißt, dafür ist es sinnvoll, das U von xk zu ersetzen durch U von x. Und das hatten wir letzte Woche gemacht, indem wir gesagt haben, wir sind da in dem Dreieck, da ist irgendwo das x in der Mitte von dem Dreieck, xk sind die Ecken vom Dreieck und dann betrachten wir die Verbindungslinien von x zu dem xk und tailern entlang der Verbindungslinie zwischen x und xk. Also was wir gemacht hatten, war zu tailern, u von xk ist gleich, ja, da hatten wir eine Hilfsfunktion eingeführt, die gerade von dem Punkt x nach xk läuft. G hatten wir die genannt, bei g von 0 war die gerade x, bei g von 1 war die xk, haben die Ableitung ausgerechnet von dem g, also u eingeschränkt auf die Verbindungsstrecke, haben das g getailert, haben das u wieder eingesetzt und was da am Ende rauskam, war u von xk ist u von x plus Gradient u von x skalar multipliziert mit dk, das wollte ich mal mit transponiert mal dk schreiben, plus ein hässliches Integral 0 bis 1 dk transponiert mal Hesse-Matrix u2' an der Stelle x plus t dk mal 1 minus t dt. Wobei das dk gerade xk minus x war. Sie erinnern sich, das kam gerade aus dem Tailern von Punkt im Innern des Dreiecks mit Ecke verbunden und dann entlang der Verbindungsgerade getailert. Und dann haben wir A dadurch bewiesen, dass wir diese lange hässliche Formel hier eingesetzt haben in das V. Also da, wo bei dem V das U von xk stand, haben wir diese lange hässliche Formel 2' hier eingesetzt, dann haben sich die vorderen Ausdrücke vereinfacht und der hintere Ausdruck mit dem langen hässlichen Integral haben wir abgeschätzt gegen das Maximum der zweiten Ableitung und dieses Maximum der zweiten Ableitung war gerade das, was bei A dann hinten entsprechend auftauchte. Und alles, was wir jetzt machen müssen, ist genau dasselbe, nur noch den Gradienten von der Sache nehmen. Und es ist aber gar nicht so schwer, den Gradienten damit mit ins Spiel reinzubringen. Denn in dieser Formel hier ist das u von xk, das sind ja feste Werte. Das heißt, wenn wir jetzt den Gradienten von v abschätzen wollen, dann ist der Gradient von v von x nach unserer Gleichung Stern, das können wir einfach reinziehen in die Summe, und das u von xk sind feste Zahlen. Das heißt, das ist einfach die Summe k gleich 1 bis 3 u von xk mal Gradient lambda k von x. Das heißt, der Gradient ist hier nur auf der Hutfunktion drauf, und wir können für das u von xk können wir hier genau dieselbe Taylor-Formel benutzen, die wir in a benutzt haben. Also wir setzen die lange hässliche Formel 2 Stern jetzt hier für uxk ein und hoffen, dass die Terme mit dem Gradient lambda k, da wissen wir viel drüber, das ist irgendwie was, das muss stückweise konstant sein auf dem Dreieck, aber da wissen wir viel drüber, da wird sich hoffentlich was vereinfachen lassen. Also setzen wir das Ganze ein, u von xk, den Ausdruck hier oben, ist gleich einmal u von x, klammern wir das gleich aus, mal die Summe k gleich 1 bis 3 Gradient lambda k von x. Dann haben wir die Summe k gleich 1 bis 3 u von xk, der zweite Term ist das hier mit Gradient u von xk transponiert mal dk für das u von xk, und das Ganze dann nochmal dem Gradienten lambda k von x. Und hier müssen wir aufpassen, solche Geschichten sind assoziativ, wenn die Dimensionen stimmen, das tun sie hier hinten aber nicht. Wir haben hier liegenden Vektor, ein zweidimensionaler liegender Vektor, zweidimensionaler stehender Vektor mal zweidimensionaler stehender Vektor. Das heißt, das Ganze muss in dieser Reihenfolge hier berechnet werden. Dk mal Gradient gibt keinen Sinn. Und den letzten hässlichen Integralausdruck, da haben wir dann also entsprechend plus Summe k gleich 1 bis 3, langer hässlicher Integralausdruck, 0 bis 1, dk transponiert, u2'x plus t dk, dk 1 minus t dt, den wir später irgendwie gegen das Maximum abschätzen werden. Und dieser ganze Ausdruck hier, dieses Integral hier mal Gradient lambda k von x und das Ganze aufsummiert. Ja, hinten werden wir später probieren, gegen das Maximum abzuschätzen. Bei den vorderen Termen hoffen wir, dass sich was vereinfacht. Und es wäre schön, wenn sich so vereinfacht, dass irgendwie Gradient von u da stehen bleiben würde. Weil wir möchten am Ende Gradient u minus Gradient v abschätzen. Gucken wir uns das an mit denselben Ideen wie letzte Woche. Gradient von lambda kx und das Ganze aufsummiert. Das ist ja... Dabei ist, jetzt die einzelnen Terme an, der Gradient von lambda k von x aufsummiert. Das sehen wir am schnellsten, indem wir den Gradient rausnehmen aus der Summe. Das ist der Gradient der Summe der lambda k von x. Und das Ding hatten wir uns letzte Woche schon angeguckt. Die Summe der lambda k von x ist gerade diejenige, lineare Funktion auf dem Dreieck, die in jeder Ecke gleich 1 ist. Und die einzige lineare Funktion, die auf dem Dreieck in jedem Punkt gleich 1 ist, ist die konstante Funktion 1. Das heißt, dieses Ding hier ist einfach konstant gleich 1. Drei Striche für identisch 1, also ist gleich 1 für alle x in dem Dreieck. Und das heißt, der Gradient davon ist einfach gleich 0. Das ist super. Das heißt, der erste Summand in unserer langen Formel hier für Gradient V, dieses Ding hier, das können wir schon mal einfach vergessen, der ist einfach gleich 0. Gucken wir uns also den nächsten Ausdruck an, hier Gradient U transponiert mal dk mal Gradient lambda k von x, dann kann ich nicht ganz so einfach dran gehen, weil ich kriege das Gradient U, das kriege ich nicht aus der Summe rausgezogen. Ich muss es zuerst mit dem dk verrechnen und das dk hängt noch von dem k ab mit der Summe. Das heißt, an der Stelle komme ich nicht dran vorbei, dieses Skalarprodukt hier wirklich auszurechnen. Also machen wir es halt, wenn wir kein eleganteres Argument sehen, dann rechnen wir es halt einfach tot und rechnen aus die Summe k gleich 1 bis 3 Gradient u von x transponiert dk mal Gradient Lambda k von x. Das Ding möchte ich gerne ausrechnen und ich möchte vor allen Dingen gerne irgendwie dieses Gradient u, das möchte ich gerne rausnehmen aus der Summe. Weil dk war ja sowas wie x minus xk oder xk minus x, xk minus x war es. Und xk mal Lambda k von x aufsummiert und x mal Lambda k von x, das hatten wir letzte Woche in Teil a und schon überlegt. Dafür gab es vereinfachende Formeln. Also wenn wir das Gradient u irgendwie rauskriegen aus der Summe, dann gibt es wahrscheinlich Vereinfachungen, die wir verwenden können. Also schreiben wir dieses Skalarprodukt halt aus. Wir haben die Summe k gleich 1 bis 3. Und jetzt haben wir hier einen zweidimensionalen Vektor, nämlich das u einmal nach x1 und einmal nach x2, Komponenten von x abgeleitet, mal der jeweiligen Komponente des Vektors dk. Dk ist ein zweidimensionaler Vektor. Also was hier steht, ist die Summe i gleich 1 bis 2, partielle Ableitung von u, das, was in einem Gradienten drin steht, diu an der Stelle x, mal die entsprechende Komponente von dk, dk oben i und dk ist also ist ein Vektor im Zweidimensionalen mit Komponenten dk oben 1 und dk oben 2. Und dieses Ding wird dann noch multipliziert mit dem Gradienten von lambda k von x. Den lassen wir mal so stehen und hoffen, dass wir den nicht auch noch ausschreiben müssen. Also diese Geschichte, was hier rauskommt, ist ein Skalar, wird multipliziert mit dem Vektor Gradient lambda k von x. So, und in dieser Form kriege ich jetzt aber die Ableitung von u endlich raus aus der Summe mit k. Und ich vertausche hier vorne die Summen und nehme den Ausdruck mit dem diu, nehme ich raus aus der Summe mit dem k. Also bleibt hier die Summe i gleich 1 bis 2. Partielle Ableitung diu von x mal Summe k gleich 1 bis 3 dk oben i. Gradient lambda k von x. Und das sieht wieder gut aus, weil für das, über das dk mal Gradient mal lambda k wissen wir was. Da konnten wir ausnutzen, dass dk xk minus x ist letzte Woche. Ich gucke mal, ich schiele mal hoch, um das Vorzeichen richtig zu machen. Ja, dk ist xk minus x, nicht umgekehrt. Also das dk, was wir hier haben, das ist ja gleich xk minus x, entsprechend ist die i-te Komponente davon die i-te Komponente der Ecke xk minus die i-te Komponente von dem Punkt x, wo wir gerade sind. Und dann wissen wir ja, für den kompletten Vektor hatten wir das Argument schon angewendet gehabt, dass mit dem, wenn wir hier was stehen haben mit x oben i, das hängt nicht von dem k ab, also einen x oben i können wir rausziehen aus der Summe, dann steht hier x oben i mal die Summe der Gradienten von lambda kx. Und die war ja gerade 0. Das heißt also, x oben i mal die Summe Gradient lambda k von x, k gleich 1 bis 3, das ist einfach gleich 0, weil das x oben i rausgezogen aus der Summe. Das heißt, von dieser Geschichte hier bleibt nur das xk oben i stehen. Haben wir also Summe i gleich 1 bis 2 diu von x mal die Summe k gleich 1 bis 3 xk oben i mal Gradient lambda k von x. Das xk kriegen wir nicht raus aus der Summe, die über k läuft, aber das xk hängt nicht von x ab. Weil das xk ist der feste Punkt, das sind die festen Ecken, das x ist der Punkt, den wir da im Dreieck haben. Das heißt, wir können den Gradient, den können wir rausziehen also über das xk i oben i hinweg und rausziehen aus der Summe. Das heißt, das ist dasselbe wie hier der Gradient von diesem Ausdruck genommen. Und das ist prima, weil über diesen Ausdruck wissen wir was. Wir hatten uns das überlegt, sogar schon für den kompletten Vektor xk und damit gilt das insbesondere auch für jede Komponente. Was hier steht, ist gerade die Funktion, die in den Ecken x gleich xk, xk oben i rauskommt. Das heißt, in x1 kommt x1 oben i raus, in x2 kommt x2 oben i raus, in x3 kommt x3 oben i raus und es ist eine lineare Funktion. Ja, und die einzige lineare Funktion, wo in der Ecke gleich die Ecke rauskommt, ist die Funktion, die einfach die Identität ist, beziehungsweise hier die i-te Komponente der Identität, also die Funktion, die einen zweidimensionalen Vektor im Dreieck abbildet auf die erste bzw. zweite Komponente dieses x, weil diese Funktion erfüllt gerade, x wird abgebildet auf x oben i, gibt also für x1 x1 oben i, für x2 oben i, für x3 oben i und ist eine lineare Funktion und stimmt mit dem Ding hier überein, also muss es die lineare Funktion sein. Das heißt, dieser Ausdruck, der hier steht, der muss sein, einfach die Funktion x. oben i. Das heißt also, hier steht jetzt die Summe i gleich 1 bis 2 di u von x mal dem Gradienten von x oben i. Und der Gradient von x oben i bedeutet also, wir leiten ab die Funktion, die x zuordnet, seine erste Komponente, also wir haben eine Funktion vom r hoch 2 in den r, dieser kriegt einen Vektor aus dem r hoch 2 und ordnet dem zu die erste Komponente dieses Vektors. Was passiert jetzt, wenn Sie davon den Gradienten nehmen? Na, dann müssen Sie diese Funktion ableiten nach jeder Komponente. Also nehmen wir die Funktion x auf x oben 1. Wenn Sie die ableiten nach x oben 1, kommt da 1 raus. Wenn Sie die ableiten nach x oben 2, kommt da 0 raus. Also für i gleich 1 gibt das hier den Vektor 1, 0. Für i gleich 2 gibt das hier den Vektor 0, 1. Das heißt, das, was hier steht, ist nichts anderes als der i-te Einheitsvektor, wenn Sie davon den Gradienten bilden. Wenn es nach der ersten, das ist nicht ganz... Doch, das stimmt, genau, weil wenn Sie es, schreiben wir es aus, dann ist es einfacher. Also wenn Sie das Ganze für i gleich 1 machen, dann haben Sie x oben 1, abgeleitet nach der ersten Komponente gibt 1, abgeleitet nach der zweiten Komponente gibt 0. Das gibt also 1, 0 für i gleich 1 und für mit x oben 2 gibt es entsprechend die Ableitung nach der ersten Komponente 0, die Ableitung nach der zweiten Komponente 1, 0, 1 für i gleich 2, das heißt, es stimmt, was hier rauskommt, ist einfach der i-te Einheitsvektor. Das heißt, hier steht die Summe diu mal der i-te Einheitsvektor, das heißt also für i gleich 1 landet damit d1u in der ersten Komponente, d2u in der zweiten Komponente, das heißt, das, was hier steht, ist einfach nur der Gradient u von x, u einmal nach der ersten Komponente abgeleitet und nach der zweiten Komponente und beides zusammen in einen Vektor geschrieben. Ja, das ist ebenfalls super für uns, denn wenn wir wieder zurückschielen auf die lange Gleichung, die wir hier vor Augen haben, wir haben jetzt also hier das Gradient V ist gleich dieser Ausdruck hier, den haben wir schon gesehen, der ist 0. Dieser Ausdruck hier haben wir gesehen, ist Gradient von U. Super, weil wir von Gradient von V minus Gradient von U ja abschätzen. Plus Ausdruck mit dem langen hässlichen Integral, aber den kriegen wir ja abgeschätzt gegen die zweite Ableitung wahrscheinlich. Also fassen wir das nochmal kurz zusammen. Wo stehen wir? Wir wissen jetzt Gradient von V. Dafür haben wir unsere lange Formel. Die ergab im ersten Summanden 0, im zweiten Summanden Gradient U, im dritten Summanden langen hässlichen Integralausdruck. Also Gradient V von X minus Gradient U von X, wissen wir jetzt, ist gleich langer hässlicher Integralausdruck. Summe K gleich 1 bis 3, Integral 0 bis 1. dk transponiert, Hesse-Matrix an der Zwischenstelle x plus t dk, dk 1 minus t dt und das Ganze mal den Gradienten lambda k von x. So, was wir jetzt gemacht haben ist, oder was wir jetzt machen müssten, wäre die Euklid-Norm von den Dingern hier abzuschätzen. Wir hätten gerne die L2-Norm von Gradient V minus Gradient U unter Kontrolle. Das heißt, das sind zweidimensionale Vektoren. Wir müssten die Euklid-Norm von diesen Vektoren zum Quadrat abschätzen und das ganze Ding dann integrieren über das ganze Dreieck und letztlich über ganz Omega. Also wenn wir eine Abschätzung haben für dieses Ding hier, die Norm von dem Ding zum Quadrat, die nicht mehr von x abhängt, dann wird das Ganze einfach nur noch integriert über ganz Omega und dann haben wir einfach Betrag Omega mal diese Abschätzung. Also Norm von Gradient V minus Gradient von U, die Euklid-Norm, schauen Sie, dass Sie immer den Überblick behalten, welche Norm es hier gerade gemeint. Gradient V und Gradient U sind zweidimensionale Vektoren und hier haben wir also die Norm von, für festes x sind das zweidimensionale Vektoren und die Euklid-Norm von den Dingern zum Quadrat. Die ist jetzt also erstmal kleiner gleich diesem Ausdruck hier. Und in diesen Ausdruck hier bietet es sich an, die Normen reinzuziehen. Also die Summe erschlage ich wieder dadurch, dass ich einfach drei Summanden habe. Und dreimal das, was da schlimmstenfalls als Summand vorkommen kann. Und dann habe ich bei den Summanden, das kann ich noch nicht machen, einmal muss ich es Ihnen noch so aufschreiben. Machen wir es einfach so. Machen wir das Ganze, ist kleiner gleich die Norm von dieser langen hässlichen Summe hier mit dem Gradienten von Lambda k von x zum Quadrat. mit dabei, also dieser ganze lange hässliche Ausdruck hier. Also ich muss die Norm von diesem Ausdruck hier unter Kontrolle kriegen. Dk kriege ich unter Kontrolle, dk war x minus xk, also wie weit ist ein Punkt im Dreieck von der Ecke entfernt. Das ist höchstens so weit entfernt wie die Seitenlänge, also schlimmstenfalls liegt er auf einer anderen Ecke, dann ist es gerade eine Seitenlänge entfernt. Das heißt, dk kriege ich in der Norm abgeschätzt gegen längste Seitenlänge des Dreiecks. U2' kriege ich abgeschätzt gegen Maximum der zweiten Ableitung. In der Hesse-Matrix stehen die zweiten Ableitungen drin, entsprechend in irgendeiner Norm, damit es verträglich wird. Frobenius-Norm gibt irgendwelche Einträge quadratisch aufsummiert, gibt also irgendwas mit dem Maximum der zweiten Ableitung. Kriege ich unter Kontrolle, kriege ich unter Kontrolle, kriege ich unter Kontrolle. Integral 1 minus t kriege ich unter Kontrolle. Gradient Lambda k von x muss ich unter Kontrolle kriegen. Das ist die Stelle, wo wir beim letzten Mal nur Lambda k ohne das Gradienten unter Kontrolle kriegen mussten. Und Lambda k hatte den schönen Vorteil, dass es immer zwischen 0 und 1 lag. Das ist die 1, ist gerade auch der höchste Punkt gewesen von Lambda k. Also Lambda k liegt immer zwischen 0 und 1. Ich glaube, das Quadrat tauchte auf letzte Woche, lag dann auch zwischen 0 und 1, und dann konnten wir es einfach abschätzen gegen 1. Gradient Lambda k ist von einem anderen Kaliber. Gradient Lambda k hängt jetzt nicht nur davon ab, wie groß die Dreiecke sind mit der größten Seitenlänge, sondern Gradient Lambda k hängt auch davon ab, wie die Dreiecke aussieht. Wie müssten Sie Gradient Lambda k abschätzen, wenn Sie hier so ein Dreieck haben? Und an dem Dreieck hätten Sie Funktionswerte, also wir haben hier R2 und jetzt haben wir eine Funktion davon, die machen wir zum Beispiel auf Sie zu. Und jetzt bewegen wir diesen Punkt gar nicht auf Sie zu, diesen Punkt gar nicht auf Sie zu, diesen Punkt hier setzen wir auf 1, diese beiden Punkte hier setzen wir auf 0. Dann wäre der Gradient von dieser Funktion, wäre gerade die Richtung des steilsten Abstiegs, und das können wir uns geometrisch gut vorstellen, wenn die lineare Funktion, die das hier erfüllt, wenn wir die eine Seite, wo die beiden Nuller sind, wenn wir die nach unten orientieren, dann wäre diese Funktion ja gerade eine lineare Funktion, die hier komplett auf der ganzen Gerade gleich 0 wäre und entsprechend hier oben auf dieser Geraden, wenn ich die hier durchmalen würde, wäre die gerade gleich 1. Das heißt, die Steigung von dieser Geraden, von dieser Funktion wäre gerade so, dass die steilste Geschichte hier wäre gerade hier eine Höhe entlang zu laufen. Von der Null-Niveau-Linie hier auf die 1-Niveau-Linie, die kürzeste Verbindung wäre gerade die Höhe. Entsprechend, wenn das Dreieck ein bisschen schräg verlaufen würde, also angenommen, das Dreieck würde so aussehen, dann würde immer noch, die beiden Linien sollen sich treffen, dann würde immer noch genau dasselbe gelten, dann wäre entsprechend hier von der 0 auf die 1 zu kommen, wäre gerade an dieser Stelle hier die kürzeste Verbindung von der 0 auf die 1, das heißt gerade die Steigung, die Sie hier laufen müssten, das wäre gerade das, was der Norm vom Gradienten, also die Richtung der stärksten, die stärkste Steigung, die vorkommt, also gerade die Norm von dem Gradienten. Das heißt also, die Norm von dem Gradienten von Lambda k von x. Ja, Sie haben eine Frage?
Ja, also ich vermutlich sagen jetzt gleich, was ich fragen würde zu hören. Aber wenn Sie das Dreieck jetzt flach machen, sehr flach, dann wird dieser Gradient ja sehr, sehr groß.
Genau.
Und wenn unser Gebiet ein bisschen blöd lang ist, gekrümmt ist, dann sind wir eventuell zu solchen Dreiecken gezwungen, oder?
Ja. Also das ist genau das Problem, haben wir jetzt. Also es ist erstmal, wir sehen an dieser Geschichte, es gibt keine universelle Abschätzung für den Gradienten von Lambda k. Denn Sie können die Seiten hier, Sie können ja die längste Seite ganz, ganz furchtbar klein machen und haben aber trotzdem, wenn Sie die Höhe auch sehr, sehr klein machen, dann haben Sie ja trotzdem einen furchtbar großen Gradienten drin. Also in dem Moment, wo Sie hier die Grundseite halbieren und die Höhe aber vierteln, können Ihre Seiten, die laufen gegen, also Ihre größte Seitenlänge läuft dann gegen Null, aber Ihre Steigung, die verdoppelt sich bei jedem dieser Schritte, die Sie machen. Das heißt, wenn Sie die Dreiecke sehr flach machen, wenn die Winkel in dem Dreieck sehr spitz werden, dann kann der Gradient von Lambda k sehr, sehr groß werden, obwohl die Seitenlänge gar nicht gegen Null geht. Das heißt, wir werden keine Abschätzung hinkriegen wie bei A, die einfach gegen Null geht, wenn die Seitenlängen gegen Null gehen. Sondern was wir zusätzlich brauchen, damit das nicht passiert, ist eine Kontrolle über die Winkel in den Dreiecken oder über das Verhältnis von Höhe zu Grundseite. Und ich bleibe bei dem letzten für die Formulierung. Also was wir brauchen, ist, dass das Verhältnis zwischen Höhe der Dreiecke und Grundseite, dass das unter Kontrolle bleibt. Und dafür haben wir jeweils drei Möglichkeiten, weil wir könnten bei dem Dreieck, also das eine Lambda K sieht so aus, dass hier oben die 1 ist und hier die beiden Nullen. Die anderen Lambda Ks sehen so aus, dass zum Beispiel hier die 1 ist und hier die beiden Nullen. Aber dann können wir das entsprechend so drehen, dass die beiden Nullen wieder unten sind, dasselbe Argument nehmen. Das heißt, wir bräuchten ein Verhältnis von jeder Seite als Grundseite genommen und jeder dazugehörigen Höhe. Also das Verhältnis von Höhe zu Grundseite muss in dem Dreieck unter Kontrolle bleiben. Das heißt, was wir daran sehen, an dieser geometrischen Überlegung, wäre, dass die Norm vom Gradienten von Lambda k von x, das ist ja gerade die größtmögliche Steigung, die vorkommen würde, die ist kleiner gleich, ja, was ist die? Wir würden, indem wir die Strecke gleich die Höhe laufen würden, würden wir von 0 auf 1 hochkommen. Das heißt, wir würden als Steigung laufen, 1 hochgekommen sein und dafür die Höhe groß h in unserem Dreieck t hochgelaufen sein. Und zwar die schlimmstmögliche Steigung, also das für das Lambda k wäre das die hk. K-Tete Höhe, also diejenige Höhe, sodass wir gerade zu dem Kartenknoten, also die Höhe, die durch die Karte-Ecke geht. Und dann schätzen wir es gleich ab als Maximum darüber. Das heißt, wir sind hier kleiner gleich. Schlimmstenfalls sind wir die Kombination gelaufen, sodass in dem Dreieck die kleinste Höhe eingezeichnet ist. Also Sie können alle drei Höhen einmalen in das Dreieck. Und gerade da, wo die kleinste Höhe vorkommt, wenn Sie das so orientieren, dass es so liegt wie dieses Dreieck hier, dann müssten Sie da als Steigung von dieser Nullniveaulinie auf die 1 im Wege der kleinsten Höhe gelaufen sein. Und dementsprechend hätten Sie als Steigung zurückgelegt 1 durch die kleinste Höhe im Dreieck. Also das heißt, diese Geschichte hier ist kleiner gleich. Es ist die Norm von Lambda k von x kleiner gleich 1 durch ht, wobei ht die kleinste Höhe im Dreieck groß t ist. Ja, das heißt, was hier auftauchen wird in unserer Abschätzung, ist nicht nur das klein h, was wir davor hatten, nämlich die schlimmstmögliche Seitenlänge, die auftaucht, sondern es taucht auch noch die kleinste Höhe auf. Und wir werden gucken müssen, wie wir die beiden miteinander kombinieren, denn die kleinste Höhe wird sicherlich gegen 0 laufen. Das heißt, dieser Ausdruck hier wird gegen unendlich laufen, da kommen wir nicht dran vorbei. Wenn wir die Dreiecke immer kleiner machen, wird insbesondere die Höhe der Dreiecke immer kleiner. Das heißt, wir haben in unserer Abschätzung auf jeden Fall einen Term drin, der gegen unendlich geht. Und wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass dieser Term, der gegen unendlich geht, wegmultipliziert wird von dem Term, der gegen 0 geht, zum Beispiel mit größter Seitenlänge, die gegen 0 geht. Also wischen wir uns eine Tafel und machen die Abschätzung sauber, um zu schauen, wo dieses Gradient von Norm vom Gradienten, das wird hier sicher auftauchen, wo das genau auftaucht. Also, wir haben diese Abschätzung hier. Summe, lange hässliche Integrale mal Gradient Lambda k von x. Das können wir auf jeden Fall, das heißt, was da steht, sind erstmal von der Dimension her, sind das zweidimensionale Vektoren, wobei diese zweidimensionalen Vektoren hier immer mit irgendeiner Zahl multipliziert werden. Das heißt, erstmal können wir mit Dreiecksungleichung die Norm reinziehen. Das heißt, das ist kleiner gleich die Summe von den Normen von diesen kompletten Ausdrücken hier. Und diese kompletten Ausdrücke hier sind ein Skalar, nämlich das, was bei dem Integral rauskommt, mal ein zweidimensionaler Vektor. Das heißt, die Norm von Skalar mal zweidimensionaler Vektor ist kleiner gleich Betrag von diesem Integralausdruck mal die Norm von diesem Ausdruck hier. Schreiben wir das schon mal auf, bevor wir das vergessen. Das ist also kleiner gleich die Summe 1, k gleich 1 bis 3, Norm in die Summe reingezogen mit Dreiecksungleichung und dann auf Skalar und Vektorvergleich verteilt, wäre also Betrag von dem Integralausdruck, da ziehe ich das mit dem Betrag auch gleich rein, Integral über den Betrag dk transponiert u2'x plus t dk dk 1 minus t dt. Das ist eine Abschätzung für den Betrag von dem Integral und dann mal die Norm von Gradient lambda k von x. Und jetzt haben wir die Norm auch noch zum Quadrat. Das heißt, wir nehmen den kompletten Ausdruck, den können wir einfach zum Quadrat an der Stelle noch mitnehmen. Mache ich das Ganze richtig? Mache ihm das Integral, damit wir da keinen Fehler machen, mache ich ihm das Quadrat, das sind positive Zahlen, quadriert ist monoton. Das heißt, die komplette Geschichte nach quadriert, damit wir da die Vorfaktoren auch sauber haben. Dieses Ding hier, Gradient von Lambda k von x, haben wir uns gerade überlegt, ist kleiner gleich 1 durch kleinstmögliche Höhe in dem Dreieck. Also was hier steht, ist kleiner gleich 1 durch ht. Was hier vorne steht, haben wir schon mal abgeschätzt. Also erstmal 1 minus t ist sowieso positiv im Integrationsgebiet. Kann ich den Betragstrich gleich ein bisschen verkleinern. Das heißt, hier hätten wir Betrag von liegender Vektor mal Matrix mal stehender Vektor. Das können wir abschätzen durch Euklidnorm des Vektors mal die Spektralnorm eigentlich der Matrix oder auch die Frobeniusnorm, die ist noch größer, mal Euklidnorm des Vektors. Das heißt, das, was hier steht, ist kleiner gleich die Norm von dk zum Quadrat von vorne und hinten mal eine damit verträgliche Matrixnorm der Hesse-Matrix an dieser Stelle. Die einfachste verträgliche ist die Frobenius-Norm. Und die Frobenius-Norm wäre einfach die Einträge quadratisch aufsummiert und dann gewurzelt. Das heißt, was wir hier hätten, wäre schlimmstenfalls, also es sind alle vier partiellen Ableitungen drin, nach der ersten, nach erster, zweiter, nach zweiter, ersten, nach zweiter, zweiter. Das heißt, das Ganze ist schlimmstenfalls das Maximum dieser vier partiellen Ableitungen, schlimmstenfalls über alle Stellen, die im Dreieck liegen. X plus tdk verbund x mit xk liegt also immer im Dreieck. Das heißt, das, was hier steht, ist schlimmsten ist kleiner gleich, wenn noch ein Quadrat dabei wäre, dann wäre das kleiner gleich viermal die schlimmste Ableitung, die da vorkommt. Also gerade die C2-Norm von U hatten wir die ja genannt. Gleich über ganz Omega, nicht nur über das Dreieck abgeschätzt. Das wäre die Frobenius-Norm zum Quadrat abgeschätzt, die Dinger hier quadriert. Und jetzt haben wir das Ganze, die Frobenius-Norm abgeschätzt, gibt also die Wurzel von diesem Ausdruck. Das heißt, wir hätten hier, wären hier kleiner gleich zweimal diesem Ausdruck hier für die Abschätzung. Das dk, was wir hier haben, das wäre kleiner gleich, ja, das, was eben die schlimmste Seitenlänge ist, wie, je nachdem, wie weit das x mit dem x von dem xk entfernt ist. Das heißt, das ist kleiner gleich unserem h und damit kleiner gleich, also h Quadrat, wir haben ja noch ein Quadrat, kleiner gleich die größte Seitenlänge, die da vorkommt in den Dreiecken. Das heißt, wir kriegen die Sache wunderbar abgeschätzt. Das ist die Summe, das ist dann kleiner gleich dreimal dieser Ausdruck. Und dann haben wir am Ende noch ein Quadrat. Das heißt, wir sind kleiner gleich, ich mache die ganzen Konstanten gleich auf Anhieb richtig dieses Mal. Das heißt, wir haben hier 3 mal 2 sind 6. Und ich komme also auf 6 mal 6 sind 36 mal h hoch 4 insgesamt. Die haben wir schon unter Kontrolle, UC2 Omega Quernorm zum Quadrat mal 1 durch h groß t. Und damit haben wir die Norm zum Quadrat abgeschätzt. Und wenn wir diese Geschichte jetzt noch, ich habe eine 9 hier stehen statt einer 36, sind sie... Da fehlt noch, danke, das Integral über 1 minus t, und das war gerade dieses Dreieck, das gibt uns gerade 1/2. Ja, danke schön. Damit haben wir das Integral, das 1 minus t gibt uns, macht uns aus der 2 eine 1. Das heißt, wir haben ja einfach nur eine 3 zum Quadrat und damit eine 9. Danke. So, das heißt, wir haben an dieser Stelle eine schöne Abschätzung und können das jetzt noch zusammenfassen. Dieser ganze Ausdruck hier gab uns also die Norm von Gradient V minus Gradient U abgeschätzt. Und was wir abschätzen wollten, war die L2-Norm über Omega von dem Ausdruck. Das heißt, wir müssen das Ding jetzt einfach nur noch über Omega integrieren und die Wurzel draus nehmen. Das heißt also Gradient V minus Gradient U in der L2 Omega Quadratnorm, also die Menge aller Funktionen mit 2 Komponenten, die in jeder Komponente L2 integrierbar ist, das ist dann also kleiner gleich diesem Ausdruck hier nochmal Betrag von Omega für den Flächeninhalt und dann noch insgesamt die Wurzel, dann noch die Wurzel drüber, gibt also Wurzel aus 9, gibt 3, Wurzel aus Betrag Omega, h hoch 4 ist h Quadrat. Hier von die Wurzel gibt das U C2 Omega quer mal 1 durch HT. Und da habe ich noch ein Quadrat vergessen. Das stand auch mit im Integral drin. Das heißt, hier haben wir noch ein Quadrat und hier ist es dann gewurzelt. Und das heißt, das ist jetzt fast die Abschätzung, wie sie auch schon im Skript steht. Das heißt, das, was wir unter Kontrolle halten müssten, wäre, ich meine, Omega wird fest sein. U wird fest sein, wenn wir uns vorstellen, die Lösung ist C unendlich, müssen wir zeigen, die Lösung kriegen wir gut approximiert. Das heißt, die hat irgendeine feste, schlimmstmögliche Krümmung, die da auftaucht, wenn es eine C unendlich Funktion ist. Das heißt, was wir sicherstellen müssten, wäre das H Quadrat geteilt durch HT, dass das gegen 0 geht. Das heißt, die schlimmste Länge aller Dreiecke, die größte Länge aller Dreiecke, geteilt durch die kleinste Höhe aller Dreiecke. In der Form stimmt das schon. Typischerweise macht man das aber noch ein bisschen schärfer. Dann ist es blöd, wenn Sie bei verschiedenen Dreiecken die längste, also wenn Sie auf der einen Seite haben Sie irgendwo noch ein sehr großes Dreieck, auf der anderen Seite haben Sie irgendwo schon ein Dreieck, was sehr klein ist. Das ist an der Stelle schon nicht mehr erlaubt, weil dann haben Sie nämlich an der einen Stelle ein H, das ist Ihre maximale Seitenlänge von irgendeinem Dreieck, das vielleicht irgendwo ganz links ist in Ihrem Gebiet, und irgendwo ganz rechts haben Sie das HT, die kleinste Höhe von einem Dreieck, wo das was schon eine ganz, ganz geringe Höhe hat. Und tatsächlich können Sie es noch einen Tick schärfer machen, indem wir uns überlegen, an der Stelle, wo wir das hier abgeschätzt haben, da haben wir es gleich abgeschätzt gegen die schlimmste Länge, die in allen Dreiecken vorkommt. Wir sind aber hier noch bei der Abschätzung in dem einen Dreieck, wo wir sind. Das heißt, an dieser Stelle hier, das dk, müssen wir nur so abschätzen, dass es unabhängig wird von dem k, also k gleich 1, 2, 3. Das heißt, es muss nur die schlimmste Länge sein, die in dem Dreieck vorkommt, für das wir auch dieses ht hier berechnet haben. Das heißt, an dieser Stelle hier können wir das noch abschätzen durch h unten t. Das heißt, wir nehmen uns die schlimmste Seitenlänge in diesem einen Dreieck, in dem wir gerade sind. Das heißt, an dieser Stelle hier haben wir eigentlich diese Geschichte noch mit einem ht hoch 4. Das heißt, alles, was unter Kontrolle bleiben muss, ist das Verhältnis von der größten Seitenlänge eines Dreiecks und der kleinsten Höhe im selben Dreieck. Und der geben wir einen Namen. Wir nennen sie nämlich Alpha soll sein das schlimmstmögliche Verhältnis, was in jedem Dreieck vorkommen kann. Das heißt, für jedes Dreieck berechnen wir die längste Seite des Dreiecks geteilt durch die kleinste Höhe des Dreiecks. Man kann sich leicht geometrisch überlegen, dass die auch gerade die beiden sind, die zusammengehören. Also längste Seite und kleinste Höhe ist dann gerade so, dass die längste Seite, wenn Sie die unten hinlegen, dass das auch die Höhe wäre, die auf dieser Grundseite mit der längsten Seite steht. Das heißt, ht haben wir auch noch nicht definiert, wobei klein ht die Länge der längsten Seite von groß T ist und groß HT die Länge der kleinsten Höhe. das hatten wir schon definiert. Und dieser Ausdruck hier, also für jedes Dreieck muss der Quotient aus kleinster Höhe und längster Seite, der muss unter Kontrolle sein. Und das Ding nennen wir Alpha, das Maximum über alle Dreiecke, die wir haben in unserer Triangulierung. Das heißt, es ist durchaus und verteilen uns diese HTs so, dass dieser Quotient unter Kontrolle bleibt. Das heißt, wir nehmen uns hier die HT hoch 4, packen zwei HTs, packen wir hier rüber, damit hier der Quotient steht, und die anderen beiden, die schätzen wir ab gegen das Maximum über alle Hs. Das heißt, wir haben hier einen H, nur nach einem H stehen, die maximale längste Seite mal einem Alpha, nämlich gerade dem schlimmsten Quotienten, der hier steht. Das heißt, auch hier konvergieren wir gegen 0, wenn die Dreiecke kleiner werden, aber die Dreiecke müssen in so einer Form kleiner werden, dass sie, ja, wenn sie zum Beispiel einfach stauchen, dann sehen Sie zumindest geometrisch sofort, da bleibt der Quotient aus Höhe und längster Seite, der bleibt konstant. Sie haben noch eine Frage? Der Rechteausdruck 1 kann nicht verschwinden. Oh ja, danke, den habe ich jetzt entsprechend dadurch weg. Und dafür haben wir das Alpha hier drin. Dankeschön. Das heißt, wenn unsere Dreiecke so kleiner werden, dann bleibt an der Stelle Alpha konstant. Das Verhältnis zwischen Höhe und längster Seite bleibt konstant. Und Sie können sich leicht trigonometrisch überlegen, dass es gerade äquivalent dazu ist, dass es eine untere Konstante gibt, die Winkel zum Beispiel beschränkt. Also das kleinste Höhe und längste Seite, dass da der Quotient konstant bleibt, heißt gerade, dass die Winkel nicht beliebig klein werden können, dass das keine beliebig spitzen Winkel werden können. Auf die Art und Weise, die Dreiecke zu schrumpfen, sorgt dafür, dass Alpha konstant ist und längste Seitenlänge gegen 0 geht. Das heißt, wenn die Dreiecke auf diese Art und Weise schrumpfen, geht diese Schranke hier gegen 0. Lassen Sie die Dreiecke aber so schrumpfen, dass die Höhe schneller schrumpft als die Grundseite, also so, dass die Winkel dabei gegen 0 gehen, dann kann Ihnen das Alpha gegen unendlich gehen. Und das H gegen 0, und es kann durchaus sein, dass diese Schranke hier nicht mehr gegen 0 geht. Das heißt, einfach nur diese Konvergenz in der L2-Norm zu haben, also in der L2-Norm sind unsere interpolierenden stückweise linearen Funktionen, die sind immer super. Egal wie komisch die Dreiecke aussehen, Hauptsache die Dreiecke werden kleiner. Hauptsache wir haben einfach immer mehr Punkte und die Ecken sind einfach immer näher zusammen. Dann konvergieren wir in der L2-Norm. Damit wir in der H1-Norm noch konvergieren, müssen wir auch sicherstellen, dass diese Dreiecke, dass da keine großen Steigungen auftreten. Und damit müssen wir dafür sorgen, dass die Dreiecke, man nennt das nicht entarten, das heißt, die Dreiecke dürfen nicht zu Strichen werden, die Winkel in den Dreiecken dürfen nicht beliebig klein werden. Und zurück zu Ihrer Frage, ob sich das vermeiden lässt in der Praxis. Nun, das tut es tatsächlich. Sie können das vermeiden in der Praxis. Wenn Sie einen Gittergenerator haben, dann hat der typischerweise, dann können Sie in diesem Gittergenerator, können Sie zum Beispiel durchlaufen und sich fragen, wie sind die Winkel? Dann geben Sie irgendeinen Schwellenwert an die Winkel vor oder einen Schwellenwert an diesen Quotienten vor, kleinste Höhe durch längste Grundseite. Und wenn dieser Schwellenwert unterschritten ist oder wenn überschritten ist, je nachdem, warum Sie es formulieren, also kleinster Winkel irgendwie wird zu klein oder dieses Alpha hier, wenn Sie das ausrechnen, das wird zu groß, dann müssen Sie irgendwas anderes machen. Also dieses Dreieck hier, wenn Ihnen das zu spitzwinkel ist, dann müssen Sie sich überlegen, was Sie machen, und Sie könnten sich zum Beispiel überlegen, dass Sie das Ding hier durchschneiden, das heißt, Sie machen da zwei Dreiecke raus und schon haben Sie die Grundseite entsprechend in zwei Teile zerlegt und Ihre Höhen sehen jetzt auf einmal ganz anders aus, weil jetzt ist Ihre längste Grundseite auf einmal die da oben, die zugehörige Höhe entsprechend die, das heißt, Sie haben Ihre Grundseite, die zu der Höhe gehörte, die haben Sie einfach halbiert. Das heißt, auf diese Art und Weise können Sie typischerweise eine Nachbearbeitung machen mit Dreiecken, die Ihnen drohen zu entarten. Allerdings ist es nicht komplett trivial, denn Sie haben dadurch auf diese Art und Weise hier einen neuen Punkt eingeführt. Das heißt, wenn Sie hier einen neuen Punkt eingeführt haben, da hängt ja auch wieder irgendein anderes Dreieck dran. Dann müssen Sie damit dieser Punkt kein hängender Knoten wird, müssen Sie entsprechend das nächste Dreieck auch wieder halbieren und müssen dann entsprechend gucken, dass dadurch nicht irgendwelche kleineren Winkel entstehen. Das heißt, was man oft macht, ist, man hat da wirklich mehr oder weniger heuristische Optimierungsmethoden. Sie lassen zu, dass Sie entweder neue Knoten einführen auf die Art und Weise oder aber Sie lassen die Knoten in den Dreiecken ein bisschen wandern. Ein paar von Ihnen haben ja bei mir schon die Optimierung gehört oder hören Sie gerade. Also Sie können sagen, alle Knoten von Dreiecken, die Sie da haben, sind einfach ein Haufen von Parametern. Alle Knoten dürfen ein bisschen wandern. Allerdings muss das, und sie rechnen sich als zielfunktional aus, ja, zum Beispiel dieses Alpha von der Triangulierung. Und dann probieren sie das Alpha zu minimieren mit einem lokalen Optimierer, der ihnen einfach erlaubt ist, die Knoten ein bisschen zu verschieben. Also wenn hier oben noch ein paar andere Dreiecke dran kommen, dann ist es erlaubt, diesen Knoten hier zu verschieben. Die Dreiecke bleiben alle dran hängen, also welche Knoten zu welchen Dreiecken gehören, das lassen sie alles gleich. Und sie haben als Nebenbedingung drin, dass jedes Dreieck entsprechend immer noch ein Dreieck sein soll, dass die sich nicht überlappen, und als Zielfunktional, dass dieses Alpha maximal werden soll. Und auf die Art und Weise können sie probieren, Triangulierer zu basteln, wo dieses Alpha mit unter Kontrolle bleibt. Und mathematisch ist das Ganze wichtig, also vom Aussehen her, jeder Ingenieur wird Ihnen sagen, nee, wenn Sie das Gebiet zerlegen in Dreiecke, irgendwas wird da schon schief gehen, wenn Sie Dreiecke nehmen, die immer mehr zu Strichen werden, da kriegt der Ingenieur bei Bauchschmerzen, wenn man so diskretisiert. Und die Bauchschmerzen sind auch tatsächlich gerechtfertigt. Die Bauchschmerzen liegen daran, wir brauchen für das C-Lemma, dass unsere Funktionen sich approximieren lassen durch stückweise lineare Funktionen. Das tun sie in der L2-Norm immer. Wenn es nur um die L2-Norm gehen würde, wären die Bauchschmerzen vom Ingenieur völlig unbegründet. Aber dadurch, dass wir die Approximierbarkeit in der H1-Norm brauchen, müssen auch die Steigungen unter Kontrolle bleiben. Und da taucht in der Fehlerabschätzung eben noch dieses Alpha mit auf. Und das ist der Grund, warum wir bei zweidimensionalen finiten Elementen darauf achten müssen, dass unsere Triangulierung nicht entarten. Ja, und wenn wir das aber unter Kontrolle haben, also wenn wir zum Beispiel unsere Verfeinerung so machen, dass das Ganze nicht passiert, und beachten Sie, das male ich Ihnen vielleicht hier noch mit rein, es gibt immer, wenn Sie eine einfache Triangulierung haben. Es ist typischerweise sehr einfach, die so zu verfeinern, dass das Alpha unter Kontrolle bleibt. Alles, was Sie machen müssen, ist, Sie nehmen sich den Mittelpunkt aller Seiten und verbinden die Mittelpunkte aller Seiten wieder mit Dreiecken. Und dann überlegen Sie sich leicht, dass das, was da rauskommt, dass das von den Dreiecken her nicht schlimmer wird als das, was Sie vorher hatten. Das heißt, Dreiecke einfach nur so zu verfeinern, dass die Seitenlänge gegen Null geht und das Alpha unter Kontrolle bleibt, die Höhen zu den Grundseiten unter Kontrolle bleibt, die Winkel nicht zu spitz werden. Das ist was, was Sie typischerweise, wenn Sie einfach nur verfeinern müssen, das erreichen Sie typischerweise relativ leicht. Und wenn wir das haben, dann haben wir damit also gezeigt, ja, was wir jetzt schon wissen, ist, wenn die Lösung eine C-Unendlich-Funktion wäre. Also wenn einem die Lösung perfekt glatt ist, und dann sagt uns das C-Lemma, wir sind so gut mit unserer stückweisen linearen Approximation, wir sind so gut wie die Bestapproximation. Die Bestapproximation ist mindestens so gut, also die ist besser als die interpolierende, weil das ist ja auch eine Approximation, das andere ist die beste. Und der lineare Interpolant ist so gut. Das heißt also, wenn die wahre Lösung sehr unendlich ist, konvergieren unsere stückweisen linearen Galerkin-Approximationen tatsächlich gegen die wahre Lösung der Differentialgleichung, wenn das H hier gegen 0 geht und das Alpha unter Kontrolle bleibt. Ja, dann haben wir uns eine Pause verdient. Wir machen in dieser Vorlesung immer 5 Minuten Pause. Ja, also wir haben jetzt gesehen, C-Unendlich-Funktionen können wir beliebig gut approximieren durch stückweise lineare Funktionen. Fassen wir noch zusammen, was bedeutet das jetzt für unsere Methode der finiten Elemente? Bemerkung 3.13. Angenommen, wir haben eine Folge von Triangulierungen, die immer besser wird. Also wir haben eine Folge von Triangulierungen, die werden immer feiner, in dem Sinne, dass die Dreiecke immer kleiner werden, Seitenlängen immer kleiner werden, aber nicht entarten dabei. Also dieses Alpha, was wir eingeführt haben, unter Kontrolle bleibt. Höhe, kleinste Höhe durch längste Grundseite soll unter Kontrolle bleiben. Also sein geschwungen T ist eine Triangulierung. Jetzt sollen wir noch mehrere davon haben. Also geschwungen T unten groß N. Das sollen sein Triangulierungen mit Alpha beschränkt. Ich schreibe das so ein bisschen salopp. Also zu jedem Groß N hat die Triangulierung Tau, geschwungen Tn, eigentlich ein Alpha N, was Sie dazu berechnen können. Und die Menge der Alpha Ns soll beschränkt sein. Und die Folge klein h unten n, ich schreibe auch einfach der Kürze halber klein h, die soll gegen 0 gehen. Also jede Triangulierung hat ein Alpha und ein h. Die Alphas sollen insgesamt kleiner gleich irgendeiner gemeinsamen Konstante sein. Die h's sollen gegen 0 gehen für n gegen unendlich. Ja, dann wissen wir, aus Satz 2.12 sagt uns, das Infimum, wenn wir die Bestapproximierende nehmen aus dem Raum V groß N. Also V groß N, wie bisher in der Vorlesung, sei der Raum der stückweisen linearen Funktionen zur Triangulierung geschwungen Tn. Dann ist konvergiert die Bestapproximierende, die ist mindestens so gut wie die Interpolierende. Und für die Interpolierende, da haben wir gesehen, die ist kleiner gleich irgendwelche Konstanten mal H in der H1-Norm, also in der H1-Omega-Norm. Das heißt also, die Bestapproximierende, die Interpolierende, konvergiert gegen die Funktion, die zu interpolieren war. Das heißt, die Bestapproximierende, stückweise lineare Funktion, vielleicht gibt es ja noch was Besseres, als die Funktion zu interpolieren, die konvergiert insbesondere genauso schnell. Und das bedeutet, das CA-Lemma sagt uns, und die Lösung vom Galerkin-Verfahren ist bis auf Konstanten so gut wie die Bestapproximierende. Das heißt also, wenn wir eine wahre Lösung U in C unendlich haben, das hier gilt für alle U, ich packe das mal nach vorne, weil die Konstante von dem U abhängt, also für alle U in C unendlich Omega quer gilt, dieses Infimum hier ist kleiner gleich C mal H. Ja, und das bedeutet, wenn die wahre Lösung U von unserer partiellen Differentialgleichung, wenn die in C unendlich ist, erfüllt die Lösung der partiellen Differentialgleichung, dass sie eine C-unendlich-Funktion ist, dann folgt für die Lösung die Approximation des Galerkin-Verfahrens, also das, was wir über Weihnachten implementiert haben, dass die Lösung UN, die wir rausbekommen im Galerkin-Verfahren, dass die an der wahren Lösung U mindestens so nah dran liegen, bis auf diese Konstanten, Stetigkeitskonstante durch Koerzivitätskonstante, alles reingepackt in irgendwelcher anderen Konstanten C' mal H. Das heißt also, unsere Lösung, dass zweidimensionalen finiten Elemente konvergieren mit der Geschwindigkeit klein h gegen die wahre Lösung, wenn Sie die Dreiecke halbieren von den Seitenlängen her und dabei keinen Mist machen mit den Winkeln in den Dreiecken, dann haben Sie entsprechend den Fehler halbiert von Ihrer Lösung. Jetzt wissen wir natürlich typischerweise nicht, ob die Lösung wirklich in C unendlich ist. Und gerade das, was wir in der Vorlesung gemacht haben, war immer sehr davon motiviert, dass wir vielleicht springende Koeffizienten haben, gar keine C unendlich Lösung annehmen. Wenn Ihre Lösung nicht mehr C unendlich ist, sondern nur noch H1 ist, dann klappt das nicht mehr so, wie ich Ihnen das vorgestellt habe. Das geht schon an zwei Stellen, sehen Sie, geht dieses Argument sofort schief. Das erste Argument ist, H1-Funktion können wir nicht vernünftig auswerten. Das heißt, eine Punktauswertung von einer H1-Funktion ist nicht wohldefiniert. Also wir können dieses Argument über die Interpolierende können wir schon mal nicht bringen, weil wir wissen nicht, was soll die Interpolierende sein. Man könnte sich probieren zu helfen, indem man zum Beispiel die H1-Funktion über kleine Kreise, über kleine Kugeln oder kleine Flächen integriert und dann diese Fläche, diesen Wert irgendwie dem Mittelpunkt zuordnet und dann irgendwie diesen Punkt interpoliert. Das könnte man auf die Art und Weise noch probieren. Das andere Problem, was wir haben, ist, in unseren Fehlerabschätzungen tauchte das Maximum der zweiten Ableitung auf und die H1-Funktion haben keine zweiten Ableitungen, oder Sie können auch sagen, die zweiten Ableitungen können dort unbeschränkt werden. Das heißt, die können beliebig groß werden. Das heißt, tatsächlich ist es so, die Abschätzungen gelten einfach nicht für H1-Funktionen. Also für H1-Funktionen ist nicht bekannt, dass sie mit dieser Geschwindigkeit hier dagegen konvergieren können für stückweise lineare Funktionen. Das heißt, diese Fehlerabschätzung, die gilt nicht für unsere Methode der finiten Elementen für irgendeine beliebige H1-Lösung. Was aber immer noch gilt, ist die Konvergenz. Denn Sie kommen an die H1-Funktion, kommen Sie beliebig nah dran mit C-Unendlich-Funktionen. An die C-Unendlich-Funktion kommen Sie beliebig nah dran mit stückweise linearen Funktionen. Das heißt, Sie können sich zu jedem Epsilon, wählen Sie sich eine H1-Funktion, geben sich ein Epsilon vor, wählen sich eine C-Unendlich-Funktion, dass Sie bis auf Epsilon halbe dran liegen. Zu dieser C-Unendlich-Funktion finden Sie dann eine stückweise lineare Funktion, die auch bis ein Epsilon halbe an der C-Unendlich-Funktion dran liegt. Die liegt also bis aufs Epsilon nah dran an der H1-Funktion. Das heißt, die Konvergenz folgt daraus auch für jede Lösung, also wegen da C unendlich Omega quer dicht liegt in H1 Omega. Wir haben es in der Vorlesung nicht bewiesen, aber zumindest als unbewiesen Satz mal formuliert, folgt auch für U in H1 Omega, dass das Infimum Vn Vn U minus V in der H1-Norm, dass das ebenfalls gegen 0 konvergiert. Wir können aber nichts über die Geschwindigkeit aussagen. Aber wir wissen, CR-Lemma, Lösung des Galerkin-Verfahrens ist genauso gut wie Bestapproximierende. Also konvergieren tun wir auf jeden Fall. Das heißt, Galerkin-Verfahren konvergiert auch, falls Lösung U einfach nur irgendeine H1-Funktion ist. Aber unter Umständen im Allgemeinen langsamer als klein o von H. Und in der Literatur finden Sie typischerweise diese Abschätzung mit dem O von H für lineare finite Elemente, weil sie eben gilt für glatte Lösungen. Man kann auch zeigen, dass die für H2-Funktionen, das kriegt man auch hin, also sobald sie H2 sind, sobald die zweiten Ableitungen auch irgendwie unter Kontrolle bleiben, kriegt man mit einem etwas vorsichtigeren Beweis als das, was ich Ihnen gezeigt habe. Wir haben die zweiten Ableitungen ja punktweise abgeschätzt, aber Sie glauben mir vielleicht, diese zweiten Ableitungen, die davor kamen, wir hatten die abgeschätzt punktweise gegen ihr Maximum und dann haben wir aber gleich ein Integral drüber genommen. Wenn man das vorsichtiger macht, dann tauchen da nur Integrale über die zweite Ableitung auf. Das heißt, es reicht, dass diese zweiten Ableitungen integrierbar sind. Das heißt, man kriegt den Beweis auch dann noch hin mit dieser zweiten Ableitung, wenn die zweiten Ableitungen einfach nur L2 sind. Das heißt, für H2-Funktionen klappt der ganze Beweis schon. Also man kann aber zeigen, für U in H2 Omega gilt Geschwindigkeit groß O von H. Für zwischen H1 Omega und H2 Omega haben wir eine Lücke und tatsächlich kann man sich überlegen, dass es beliebig langsame Konvergenz haben kann. Da können Sie sich Gebiete ausdenken, zum Beispiel ein L-förmiges Gebiet, wo Sie so eine einspringende Ecke haben. Da kann man sehr viel noch analytisch lösen und kann man sich wirklich überlegen, wie schnell, und das hängt dann ab von dem Winkel dieser Ecke, wie schnell konvergieren Sie da noch, und damit können Sie wirklich Beispiele konstruieren, wo Sie zeigen können, Sie haben nicht immer diese Geschwindigkeit O von H, sondern Sie haben diese Geschwindigkeit O von H, die haben Sie nur dann, wenn Sie wirklich diese Glattheit haben, und die Glattheit kann zum Beispiel dadurch kaputt gehen, dass entweder Ihre Koeffizienten von der Gleichung Sprünge haben, irgendwas Unglattes haben, oder aber dass Ihr Rand von dem Gebiet irgendwas ja nicht Glattes an sich hat. Ja, aber wir sind immer sicher, dass wir konvergieren. Wir haben vielleicht die Geschwindigkeit nicht immer Kontrolle, aber wir haben immer unter Kontrolle, dass wir konvergieren. Stückweise lineare, finite Elemente konvergieren immer. Zweite Bemerkung, die ich da noch machen möchte, Teil B. Statt Alpha zu beschränken, kann man auch den kleinsten Winkel im Dreieck beschränken. Das folgt aus den üblichen trigonometrischen Sätzen, die Sie da haben. Oder, was ebenfalls eine gebräuchliche Formulierung ist, das Verhältnis zwischen Umkreis und Innenkreis, also Umkreisradius und Innenkreisradius, beschränken. Also das heißt, was Sie auch beschränken können, ist, wenn Sie in das Dreieck den kleinsten Kreis reinmalen, der da reinpasst. Der müsste also gerade so sein, wenn Sie hier die Seitenmittelpunkte nehmen und da sich senkrecht von weg bewegen, dann kriegen Sie immer größere Kreise hin, die diese Seite nicht schneiden, und da würden sich diese drei Dinger treffen. Da hätten Sie gerade, naja, ist nicht besonders schön geworden, den Innenkreis. Die Evaluierung haben Sie schon ausgefüllt, oder? Das heißt, da hätten Sie gerade den größten Kreis, der reinpasst, und entsprechend, wenn Sie den kleinsten Kreis, in den das Dreieck reinpasst, einmalen würden, dann sähe das Ganze gerade so aus. Und auch da kann man sich überlegen, wenn das Dreieck entartet, also wenn Sie das jetzt irgendwie viel, viel flacher machen, dann wird das Ihnen bei dem Umkreis nicht so viel bringen, weil der Umkreis wird trotzdem sehr, sehr groß bleiben, damit das Dreieck noch reinpasst, aber der Innenkreis wird entsprechend immer kleiner werden. Das heißt, das Verhältnis von den beiden, das ist auch gerade äquivalent dazu, dass das beschränkt ist, dass kleinste Höhe durch längste Seite beschränkt bleibt, das äquivalent dazu, dass der kleinste Winkel beschränkt bleibt. Dann war ich eben ein bisschen voreilig, da habe ich Ihnen schon formuliert, dass es für UH2 doch Geschwindigkeit O von H gilt. Dazu wollte ich Ihnen eigentlich noch ein bisschen mehr aufschreiben. Man kann nämlich noch mehr zeigen. Also man kann das, ich habe es eben schon irgendwie handwaving motiviert, dadurch, dass die zweiten Ableitungen dann zumindest noch im Integral unter Kontrolle bleiben. Für das Argument brauchen wir noch ein bisschen mehr, weil das Argument war ja, dass wir die Funktion abgeschätzt haben, wie gut ist die interpolierende stückweise lineare Funktion dran. Und tatsächlich kann man zeigen, jedes U in H2 ist tatsächlich auch stetig. Das heißt, Sie wissen, das sind erstmal L2-Funktionen, also Schubladen von Funktionen, die sich nur fast überall unterscheiden. Aber in dieser Schublade ist immer auch eine stetige Funktion drin. In dem Sinne können wir sagen, jede H2-Funktion ist stetig. In dem Sinne macht es Sinn, von wohl definierten Auswertungen zu sprechen, weil wir können nämlich einfach sagen, wir nehmen die Punktauswertung von der stetigen Funktion, die in der Schublade drin ist. Das heißt, wir können eine interpolierende definieren. Man kann zeigen, jedes U in H2 ist stetig und für die interpolierende, in den Interpolanten gilt dasselbe, was wir für die C- und Endlich-Funktionen gezeigt haben, U minus V L2 in der Omega-Norm ist kleiner gleich einer Konstante mal C1 H2 und anstelle der größten Krümmung treten jetzt Integrale über die größte Krümmung, also die H2-Norm von U, da reicht sogar die H2-Seminorm und dasselbe mit dem Gradienten in der L2-Norm von Omega ist kleiner gleich einer Konstante C2, wo das Alpha wieder mit drin steckt, mal H mal U in der H2-Norm von Omega. Das heißt also, das, was ich Ihnen eben bei A schon hingeschrieben habe, finite Elemente-Methode konvergiert für U in H2 Omega auch mit U von H. Und der letzte Punkt, den ich noch anmerken wollte, wir scheinen hier irgendwie diese H-Potenz zu verlieren. Also das CA-Lemma zwingt uns unsere Sache in der Norm, das CA-Lemma gibt uns eine Abschätzung in der Norm des Hilbertraums, wo Lax-Milgram galt, wo wir die Lösbarkeit gezeigt haben. Da haben wir diese haben wir das CA-Lemma in der Hand, da brauchen wir die Abschätzung in dieser Norm, brauchen wir die Abschätzung für die bestapproximierende. An dieser schwächeren Norm kriegen wir aber sogar eine schnellere Approximierbarkeit hin. Und dann kann man sich natürlich fragen, kann man das CA-Lemma auch irgendwie auf den L2-Norm erweitern und kann man irgendwie zeigen, dass wir vielleicht die Approximierbarkeit in der L2-Norm vielleicht so schnell konvergieren, wie uns diese Abschätzung hier sagt. Und tatsächlich funktioniert das, nicht für allgemeine Funktionen, aber für unter gewissen Glattheitsannahmen. Also Teil D, ich schreibe das so, ich will das nicht ausführen, unter gewissen Glattheitsannahmen, im Wesentlichen ist das sowas, dass man H2 Omega garantieren kann. Also das Gebiet muss glatt genug sein, die Koeffizienten müssen glatt genug sein. Da kann man sogar zeigen, dass wir die finite Elemente-Lösung gilt U minus UN. Ja, ist in der H1-Norm, ist es zwar nur O von H, aber in der L2-Norm, da haben wir tatsächlich auch diese höhere Geschwindigkeit O von H Quadrat, wobei in den Konstanten dann die Dinge drinstecken, die von den Glattheitsannahmen drin abhängen, also im Wesentlichen sowas wie die H2-Norm der Lösung U. Das heißt, das gilt nicht für jedes U, also wir kriegen diese schnellere Konvergenz in der L2-Norm, die kriegen wir nicht für den wirklich im allgemeinsten Fall übertragen, aber mit zusätzlichen Glattheitsargumenten kriegt man das auch noch hin. Das heißt, wenn Sie sich die Lösung angucken von den finiten Elementen, dann wissen Sie, die Lösung konvergiert. punktweise in dem Sinne, dass eben in der L2-Norm das Ganze, also das Integral über die punktweisen Differenzen, das gilt gegen 0. Und es gilt aber auch noch, dass der Gradient mitkonvergiert, in dem Sinne, dass das Integral über die Differenzen vom Gradienten mitkonvergiert. Der Gradient konvergiert aber ein bisschen langsamer, als die Punktauswertungen konvergieren. Und das Typische, was man sich merkt, ist, dass man in der L2-Norm eben wie h² konvergiert, für den Gradienten wie O von h konvergiert. Und das, was man da aber typischerweise im Hinterkopf hat, sollte man auch im Hinterkopf haben, gilt immer nur dann, wenn die Lösung von meinem Problem glatt genug ist. Und es kann durchaus sein, dass die Lösung von meinem Problem so unglatt ist. Wir wissen, eine H1-Lösung, die gibt es immer. Finite Elemente konvergieren auch immer, aber sie können beliebig langsam konvergieren, wenn unsere Lösung wirklich nur eine H1-Lösung ist und keine vernünftigen zweiten Ableitungen besitzt. Besitzt sie auch vernünftige zweite Ableitungen, dann haben wir sogar auch eine Schranke, wie schnell wir konvergieren. Und jetzt könnte man das Ganze natürlich weitertreiben und wir könnten hier jetzt noch irgendwie ein, zwei Semester damit verbringen, zu sagen, wir machen jetzt finite Elemente im Dreidimensionalen, stückweise linear, stückweise lineare Funktionen in drei Variablen, das ist offensichtlich durch vier Punkte, allein wenn Sie Parameter zählen, wird die durch vier Punkte festgelegt sein, also nehmen wir keine Dreiecke, sondern wir nehmen Tetraeder und dann unterteilen wir unser dreidimensionales Gebiet in Tetraeder und dann machen wir genau dieselben Beweise wieder und kriegen fast genau dieselben Resultate raus, auch entsprechend in O von H, auch entsprechend die Tetraeder dürfen nicht entarten, weil sie genau dieselben Beweise brauchen wie hier. Sie haben eine Basis aus Hutfunktionen. Diese Hutfunktionen selber werden nicht zu groß, aber es darf eben auch der Gradient der Hutfunktionen nicht zu groß werden. Das heißt, eine Funktion, die auf so einem Tetraeder an einer Ecke 1 ist, an anderen Ecken 0 ist, das darf nicht zu schnell gehen von diesem 0 auf die 1. Das heißt, das muss irgendwie unter Kontrolle bleiben mit der maximalen Seitenlänge des Tetraeder. Das heißt, in höheren Dimensionen kriegen Sie völlig analoge Resultate raus für lineare finite Elemente. Dann könnten wir das Ganze weiter treiben und könnten höhere Ordnung finite Elemente machen, können quadratische Ansatzfunktionen nehmen. Dann kriegen Sie entsprechend höhere H-Potenzen raus, wenn die Lösung auch noch glatter ist. Also umso glatter die Lösung ist, umso höhere gradige Polynome könnten Sie nehmen auf Ihren Gebieten. Dann sind vielleicht statt Dreiecken andere Gebiete praktischer, weil das gerade dann mit der Anzahl der Ecken und Anzahl der Parameter übereinstimmt. Dann könnten Sie überlegen, wie treiben wir denn die Größe kleiner und gleichzeitig den Grad höher. Und Sie könnten wirklich noch vorlesungsweise über diese finiten Elemente weiterreden. Ich würde an der Stelle gerne mit Ihnen einen Cut machen. Das heißt, an der Stelle haben Sie quasi das Basisresultat der finiten Elemente gesehen und was wir ab der nächsten Woche machen werden für den kleinen Rest des Semesters, der noch da ist, ist uns zu überlegen, was machen wir bei parabolischen Differentialgleichungen, wenn wir noch eine Zeitvariable mit dabei haben und wie geht da die entsprechende analoge Argumentation. Ja, und damit danke ich Ihnen fürs Zuhören.